Let's fucking do it! Yeah, man.
Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute reden wir über The French Dispatch. Wir reden über New Amsterdam. Wir reden über Free Guy und nicht ganz so bekannte Filme mit Mads Mikkelsen. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen. Filmpalava.
So, willkommen bei Filmpalava, Folge 109. Ein wildes Palaver heute nochmal. Und ich gucke in aus müden Augen heraus. Erstmal hallo Niklas.
Hallo Tobi.
Und dazu hallo Marcel.
Hallo Tobi, hallo Niklas.
Hallo Marcel.
Ja.
Hallo Tobi.
Hallo. Alle auf unterschiedlichen Partys getanzt, aber alle den ordentlichen Kater mitgenommen.
Ich habe eigentlich gehofft, oder zuerst gedacht, bevor sich mein Wochenende so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, dass das mal ein Podcast wird, wo wir voller Energie sind. Weil wir zum ersten Mal seit langer Zeit nicht mitten in der Nacht aufnehmen, sondern mal an einem Nachmittag.
Und das ist voll, ja, vor allem, eigentlich denkt man so Sonntagnachmittag, 16 Uhr, da kann nichts schief gehen.
Kann nichts schief gehen.
Das ist narrensicher.
Stellt sich heraus, das kann eine ganze Menge schief gehen. Aber interessant auch, dass wir alle drei nicht wussten, wie der Zustand der anderen ist. Und man kommt hier an und trifft sich. Und alle sind gleich im Arsch. Also nicht gleich im Arsch.
Es gibt Abstufungen.
Es gibt Abstufungen. Aber der Kater ist überall vorhanden.
Ja.
So viel zu uns. Wildes Palaver heißt, wir quatschen heute eher spoilerfrei über alles Mögliche, was wir in letzter Zeit gesehen haben.
Ich habe viel gesehen. Also theoretisch können wir sehr viel quatschen, aber...
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Aber erstmal French Dispatch, oder?
Von mir aus, weil es noch recht frisch ist.
Ist ja auch so das Aktuellste jetzt, ne?
Würde also, ich auch sagen.
Aktueller Kinofilm.
Scheiße.
Okay. Ihr wart beide drin.
Wir waren beide drin.
Ja. Okay, während Tobi sich einkriegt, kann ich vielleicht French Dispatch mal einführen.
Ja,
also
bitte.
The French Dispatch ist der neue Film von Wes Anderson mit so ziemlich jedem Schauspieler, den man sich vorstellen kann. Bill Murray, Francis McDormand, Edward Norton, Timothy Chalamet, Christopher Waltz tatsächlich auch noch und noch 25.000 anderen Schauspielern. Ja. Lea Seydoux, Benicio del Toro. Da ist alles dabei, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und inhaltlich geht es in The French Dispatch um eine Zeitung, tatsächlich, die in regelmäßigen Abständen ein Magazin herausgibt in einer kleinen französischen Stadt namens Inouye, glaube ich was.
Kann sein.
Und der Film ist jetzt tatsächlich so strukturiert, dass der in die Zeitungsartikel aufgeteilt ist. Also man sieht 4 Beiträge, glaube ich, aufgeteilt. Also die Handlungen beziehen sich dann immer auf diese einzelnen Artikel. Das heißt, man hat keine lineare Story durch den ganzen Film, sondern 4 Kurzgeschichten, kann man so ausdrücken. Und das alles ist halt zusammengebunden durch The French Dispatch, die Redaktion, die quasi diese Artikel herausgibt. Und das alles in einem wohlbekannten und sehr geliebten Wes Anderson-Style. Also sehr visuell einzigartig, muss man sagen, mit einem sehr interessanten Stil. Und ja, Tommy, wie war dein Filmerlebnis, als du The French Dispatch gesehen hast?
Da du dabei warst, war es natürlich wundervoll. Es war ein cooler Film, definitiv. Ich finde, du hast den auch ganz gut zusammengefasst jetzt gerade, weil während man ihn guckt, ist er doch eher sehr wirr. Also man, durch diese 4 Geschichten, und man hat zwar dieses French Dispatch, diese Redaktion so dahinter irgendwie, dass das Ganze so ein bisschen verbindet, aber sonst sind es komplett losgelöste Storylines und man ist da so drin und ist da so ein bisschen, ja, verwirrt, würde ich sagen.
Oder? Ja, ja, verwirrt geht vielleicht ein bisschen weit.
Ja,
okay. Du bist vielleicht gerade verwirrt, aber nein, aber es ist schon richtig, dass so ein gewisses diffuses Gefühl existiert in dem Film.
Ja.
Tatsächlich rührt das ein bisschen daher, dass man, wenn man dann die ersten 2, 3 Kurzgeschichten hinter sich hat, irgendwie, also die Kurzgeschichten sind halt teilweise auch unterschiedlich von dem, für mich persönlich, von dem persönlichen Interesse gewesen. Und deswegen war ich bei manchen mehr drin, bei manchen weniger. Und dadurch war der Film halt auch so ein bisschen, okay, also es war dann so ein bisschen, man nimmt sich das, was man haben will, davon tatsächlich. Aber trotzdem, ja, trotzdem guter Film, also sehr interessant.
Ich habe direkt 3 Fragen.
3?
Als jemand, der den Film ja nicht gesehen hat,
ja,
zu diesem Kurzgeschichtenformat. Zum einen, sind diese Kurzgeschichten in sich abgeschlossen?
Ja, doch, relativ doch.
Würde
ja
ich schon sagen.
Okay. Die sind immer von den Schriftstellerinnen oder Schriftstellern sozusagen, die dann auch in der Redaktion vorkommen und die kommen irgendwie dann auch in der Story vor.
Also ah, ja, okay. Ist so ein bisschen journalistisch aufgezogen.
Mhm. Also man könnte mal ganz grob storyline-mäßig sagen, es gibt diese Redaktion, dann kommen da die Reporterinnen und Reporter und erzählen dem Haupttypen, wie heißt der nochmal?
Bill Murray?
Ja, nein, aber wie heißt der Haupttyp von der Zeitung?
Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Ach, der Chefredakteur, keine Ahnung.
Chefredakteur, ja, ja. Dem erzählen die sozusagen, das ist die Story, die ich veröffentlichen will. So unter dem Motto kann man es verstehen.
Ah, okay.
Mhm. Das checkt man aber am Anfang noch nicht.
I see. Das heißt, es gibt aber so gesehen quasi keinen roten Faden durch den gesamten Film, sondern es sind wirklich diese Kurzgeschichten. Und, was soll ich noch fragen? Ja, genau, die sieht man auch nacheinander. Also die sind nicht irgendwie querbeet, sondern du siehst eine Kurzgeschichte, die ist abgeschlossen. Die zweite Kurzgeschichte, die dritte, die vierte.
Ja.
Ja.
Okay. Genau, also ich sag mal, in der groben Struktur ist es nicht so diffus, wie wir es jetzt gesagt haben.
Ja.
Allerdings sind die Kurzgeschichten an sich halt sehr diffus.
Ah,
also
okay.
Man kriegt da sehr, also es gibt zum Beispiel eine Kurzgeschichte über, man kann ja kurz sagen, also es ist einmal über einen Radfahrer, einen rasenden Reporter quasi, das Owen Wilson, der Inui so erkundet mit dem Rad in sehr kurzer Zeit, also die kurze 5 Minuten.
5 Minuten,
wenn überhaupt. Ja. Dann gibt es eine längere Geschichte, die sich um einen Künstler dreht im Gefängnis, der tatsächlich ein einzigartiges Talent hat, eine gewisse Gefängniswärterin, nämlich Lea Seydoux, halt immer wieder malt und dadurch bekannt wird. Das ist so die zweite Geschichte tatsächlich.
Mhm. Und die beste finde ich auch.
Fand ich auch die beste tatsächlich.
Benicio del Toro ist der Künstler und der ist so geil. Also ohne Scheiß. Und es ist auch lustig. Und es ist, ja.
Ich kenne tatsächlich das Bild von dem Film. Also es gibt irgendwie so ein Bild von dem Film, wo er auch so vorne in diesem, mit diesem Gefängnishintergrund sitzt. Deswegen wusste ich jetzt schon, dass er das sein würde. Ja. Aber ja.
Genau. Also ich fand die Geschichte war auch die interessanteste. Dann gibt es eine Geschichte mit Frances McDormand im Fokus, wo sie eine revolutionäre Bewegung begleitet tatsächlich.
So eine Studentenbewegung.
So eine Studentenbewegung, genau. Da dreht sich alles um Timothée Chalamet und noch 2, 3 andere Persönlichkeiten. Und da geht's, also die fand ich super diffus.
Ja.
Da könnte ich dir jetzt nicht mal genau sagen, worum es da genau ging. Aber so ein bisschen das intellektuelle Studentenleben gegen die Autoritäten so. Und Frances McDormand als eine Person, die da so ein bisschen drauf guckt.
Nicht nur drauf guckt,
auch eingreift und mitmacht.
Ja.
Hier und da. Und dann die letzte Geschichte ist die Geschichte von einer Entführung von einem Jungen.
Eigentlich wollte der Reporter einen Koch begleiten, der für einen Polizisten oder irgendeinen Detective sozusagen kocht. Und dann kommt so ein ganzer Entführungsfall dazu. Und dann geht es eigentlich um diesen Entführungsfall.
Ah, okay.
So ein bisschen, ja.
Und
das ist auch sehr diffus.
Aber
die fand ich auch wieder recht cool, muss ich zugeben. Und teilweise lustig, wenn ich an diesen Mann im Badeanzug da denke.
Den starken Mann quasi, so einen alten Zirkus, starken Typen quasi, der spielt dann eine Rolle.
Das fand ich schon amüsant. Ja. Weil der hat überhaupt nichts da verloren. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass er da ist. Aber egal. ist aber lustig, ja. Und der Stil ist echt überragend.
Ja.
Also heißt, ihr würdet den schon auch im Kino empfehlen?
Ja, doch schon.
Ja.
Auf jeden Fall.
Läuft jetzt seit Donnerstag, glaube ich.
Ja, gerade in so einem Filmkunstkino. Interessanterweise in 4:3.
In 4:3?
Vom Format her, ja. Also nicht im normalen 16:9, oder?
Mhm. Das ist nicht mal aufgefallen.
Das ist dir nicht aufgefallen? Es ist 4:3, der Film. Ja, und unglaublich typisch für Wes Anderson, ist ein bisschen wie bei Grand Budapest Hotel.
Ja.
Super viele Details und verspielte Sachen und irgendwelche coolen Set-Designs und sowas, die super symmetrisch sind und dann bewegt sich eine Person da so durch und wie so, überall gibt's kleine Sachen, die sich irgendwie bewegen und alles ist irgendwie komisch harmonisch und trotzdem super strange und weird. Und
ganz oft schwarz-weiß und in Farbe, aber irgendwie nicht mit erkennbarem Muster. Dann gibt's Zeichentrick auf einmal mittendrin. Es ist halt...
Ah ja, okay.
Es ist eine Collage. Also es ist so alles, ja, alles durcheinander, was man sich vorstellen kann, aber sehr cool gemacht.
Und das ist tatsächlich, finde ich, auch der größte Pluspunkt vom Film. Also ich finde einfach dieser Stil, ich finde den einfach überragend. Und mir macht der Spaß, ähnlich wie bei Grand Budapest Hotel. Mhm. Und Storyline-mäßig fand ich es geil, aber weniger gut wie die ein paar andere Filme von ihm.
Ja, bei der Storyline war halt das Problem, dass du teilweise, zum Beispiel die Künstlergeschichte, die hätte ich mir noch länger angucken können, so auch wenn die Geschichte dann abgeschlossen war und die Länge war gut. Ich
weiß auch warum, Niklas.
Ja, ja, aber zum Beispiel bei der letzten Geschichte, die mit dem Koch, da war ich nicht mehr so drin in der Storyline. Und dann sitzt du da halt auch schon länger und hast dir schon drei Kurzgeschichten angeguckt und sowas. Und dann bist du auf einmal nicht mehr so investiert in die Geschichte, weil die dir nicht ganz so gefällt. Aber es war trotzdem interessant zu gucken. Aber deswegen hat man halt so unterschiedliche Phasen in dem Film, wo du denkst, ja, jetzt ist es cool oder jetzt ist es super interessant und jetzt ist wieder so ein bisschen...
Ja. Ich würde gleich was zu dem ganzen Stilistischen und so sagen, aber ich würde erstmal von euch wissen wollen, was ihr dem für eine Bewertung gebt.
Ich habe dem jetzt im Endeffekt eine 3,5 gegeben, aber ich habe Bock, den nochmal zu gucken, muss
ich
zugeben.
Ich habe dem auch 3,5 Sterne gegeben und finde ich auch eine gute Bewertung. Also, ja. Gegeben, vielleicht muss man, also ich glaube tatsächlich, dass Wes Anderson-Fans, richtige, beinharte Fans, da richtig auf ihre Kosten kommen. Und ich glaube, das ist auch ein Film, der von mehrmaligem Gucken profitiert.
Ja, definitiv.
Deswegen die Bewertung nach einmaligem Gucken sind 3,5 Sterne vielleicht.
Okay, weil ich finde es nämlich interessant, das Ding ist nämlich bei mir, ich bin nicht so ein riesen Wes Anderson-Fan. Also ich verstehe das voll, dass einen dieses Stilistische abholt und er macht halt wirklich Sachen ganz anders. Und ich mag auch teilweise, wie er dadurch Komik hinbekommt, durch so skurrile Situationen einfach oder skurrile Charaktere eben in diesem Setting. Ich habe mir tatsächlich am Freitag noch Isle of Dogs angeguckt, der jetzt auf Netflix aktuell ist. Und ich fand auch, der hatte viele Momente. Also der ist so ein bisschen gemacht wie so Stop-Motion-artig. Es ist Stop-Motion, ne? Und es geht im Prinzip, um das auch mal ganz kurz nur zu erläutern, es geht im Prinzip um ein Regime in China, glaube ich?
Nee, Japan,
glaube ich. Japan, ist deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ziemlich sicher Japan, ja.
Dann Japan. Und die hassen halt Hunde. Und da gibt es halt so eine Art Hundegrippe. Und die sagen, okay, damit wir diese Krankheit ausrotten, müssen wir diese Hunde jetzt quasi exportieren auf so eine Müllinsel im Prinzip. Und im Film geht es dann halt darum, okay, wie diese Hunde halt auf dieser Müllinsel leben und was jetzt mit denen passiert. Und ja, das ist so ganz grob die Storyline. Und das Ganze hat auch einer ganz eigenen Grafik so, also einer ganz eigenen Machart. Und ich hatte aber auch das Problem, ich fand einige Szenen echt auch witzig, die gemacht wurden. Aber irgendwie holt mich das nicht so 100% ab. Und ich war auch nicht 100% investiert bei dem Film.
Ja.
Ich weiß nicht. Also ich kann voll verstehen, dass da Leute sagen, ey, das ist voll mal, ich find's super interessant, super geil. Aber irgendwie ist es für mich zu kantig. Ich weiß nicht.
Ja, Isle of Dogs hat mich aber auch nicht so abgeholt.
Ja, okay.
Hast du aber Grand Budapest Hotel
gesehen? Ja, habe ich auch gesehen, aber fand ich auch...
Fandst du auch nicht so?
Okay. Nee, fand ich auch okay und ich fand es auch interessant, aber irgendwie, diese Machart holt mich persönlich irgendwie nicht so krass ab, keine Ahnung.
Ich glaube tatsächlich, dass dann The French Dispatch für dich ein bisschen Overkill ist.
Könnte ich mir nämlich auch vorstellen, nachdem was ihr gerade so erzählt habt.
Das ist schon die Machart von dem auf 120 getrieben, also das ist teilweise schon extrem, was er da... Also auch wirklich in sich interessant, aber es ist schon extrem hier und da.
Ja, ich würde es wahrscheinlich, also ich persönlich würde es wahrscheinlich eher gucken, weil ich die Machart dann interessant finde und sage, okay, ich will einfach schauen, was er draus gemacht hat. Aber nicht, weil ich dann danach sage, boah, klasse Film, sondern einfach um so zu sehen, okay, wie hat er das technisch alles gemacht und was gibt's für Kniffe, also mehr so aus filmischem Interesse, als aus Interesse am Inhalt, so.
Ja, und die Schauspieler sind halt auch tatsächlich,
ja, gut,
das ist ein Grund für sich, ne, also, so einen Cast zusammen zu bekommen, das ist schon
faszinierend. Die dann teilweise nur so einen Mini-Auftritt haben und sowas, das ist ja auch krass.
Ja, das ist schon tatsächlich beeindruckend.
Aber irgendwie wollen die ja alle bei Wes Anderson immer mitspielen. Ja.
Zum Beispiel Willem Dafoe kommt in zwei Szenen vor für insgesamt vielleicht 20 Sekunden.
Oder so. Ja.
Und so Willem Dafoe, da denkst du also krass, okay, Wenn du den schon so nebenbei behandeln kannst, ist schon faszinierend.
Ja, Christoph Walz ja auch.
Christoph Walz auch, ja.
Christoph? Christoph? Nicht nee, Christoph. Christoph, ja. Ich war nee. Gerade am Überlegen.
Christoph Walz.
Christoph Walz?
Ja.
Ohne er. Ich habe es, glaube ich, dann eben schon mal falsch gesagt.
Ja, aber ich habe dich nicht korrigiert, weil ich kein Assi sein wollte.
Wenn wir uns hier mit Namen korrigieren würden, dann würden wir uns auch nur noch korrigieren.
Ja, ich glaube auch. Das
ist vor allem meistens haben wir auch nicht die Expertise dazu.
Ja, na, absolut.
Ja. Tatsächlich, ja. Ja. Aber ich würde schon sagen, ist eine Empfehlung gerade durch die Machart. Zusammenfassend.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es auch ganz nett, muss ich jetzt sagen, nachdem ja sehr große Blockbuster in den letzten paar Wochen gekommen sind. Mainstream-Blockbuster, würde ich sagen. Mhm. Das ist schon noch ein anderer Wind, einfach so. Es hat immer so ein bisschen, ja, Indie-Style würde ich es nicht nennen, weil das ist schon professionelles, was der da macht, aber es ist halt schon ein bisschen.
Ja, aber Indie und professionell schließe ich ja nicht aus.
Stimmt. Also es ist Arthouse-mäßig, würde ich sagen.
Arthouse
trifft es ganz gut.
Ja. Trifft es gut, ja. Ich glaube auch für Leute, die jetzt nicht so genau wissen, was wir meinen mit diesen ganzen Bildsachen und sowas, kann man sich ja gerade kostenlos auf Netflix Grand Budapest Hotel anschauen.
Ja.
Ne? Der ist da, glaube ich, gerade. Und dann könnte man ja theoretisch sich den anschauen und dann halt gucken, okay, wenn ich das gut finde, dann werde ich French Dispatch wahrscheinlich auch sehr gut finden und dann kann ich auch ins Kino gehen. Mhm. Aber hat man so eine Art, so eine Basis, auf der man vielleicht besser entscheiden kann, ob es was für einen ist oder nicht.
Ja, oder man guckt sich einen Trailer an, da kriegst du ja auch schon viel von dieser Stimmung rüber. Aber auch vom Trailer checkst du halt auch nichts.
Ja, ich schneide ein bisschen was vom Trailer rein, dann seht ihr ein bisschen was davon.
Für die, die zugucken.
Ja. Für die, die zugucken, genau.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Ich habe die Woche nochmal Moonrise Kingdom geguckt in Vorbereitung
auf Wes Anderson.
Und den finde ich, ist mein persönlicher Lieblingsfilm von Wes Anderson.
Ja. Aber den finde ich tatsächlich auch am besten von denen, die ich jetzt gesehen habe. Finde ich Moonrise Kingdom auch am besten gelungen. Da war ich noch mehr drin in der Story und so. Keine Ahnung, das hat mich mehr abgeholt.
Ist ja auch eine Story da. So.
Ja, ja.
Das ist vielleicht der Punkt, ne?
Ja. Aber auch so was ganz Eigenes.
Ja, total.
Was ich bei Moonrise Kingdom auch so faszinierend finde, da sind halt Szenen drin, die könnten sehr leicht sehr bescheuert wirken. Oder sehr schlecht wirken. Aber da gibt es halt teilweise Liebesszenen zwischen 13- oder 12-Jährigen. Und das ist halt schon gefährlich, wie man das handhabt. Oder zumindest kann man das leicht in den Sand setzen. Ganz lustig, weil die Szene auch im Sand ist. Aber egal.
Ja. So, jetzt haben wir viel gequatscht. Marshall, was hast du denn Schönes mitgebracht?
Also Isle of Dogs habe ich gerade schon erzählt, was ich am Freitag gesehen habe. Ich habe tatsächlich jetzt nochmal eine Serie angefangen, die eigentlich so gar nicht in das Genre geht, was ich sonst schaue. Und zwar eine Ärzte-Serie.
Grey's Anatomy.
Nee. Grey's Anatomy ist mir dann doch zu, weiß ich nicht. Also wie viele Staffeln hat Grey's Anatomy?
Keine Ahnung. 11
oder 20? So. Nee, mehr.
Echt?
Auf jeden Fall mehr als 11, ja.
Ui.
Da bin ich mir sehr sicher. Aber ich habe eine, wie gesagt, eine neue Ärzte-Serie angefangen, die heißt New Amsterdam. Kennt ihr die?
Hast du davon
gehört?
Noch nie gehört.
Ja, guck mal. Die hat tatsächlich schon, ich glaube, 4 Staffeln mittlerweile, meine ich. Aber nur die erste ist kostenlos auf Netflix aktuell. Und die anderen kann man aber, glaube ich, bei Amazon Prime dann für, also die zumindest zweite und dritte, ich glaube, für 5 Euro kaufen. Also ist bezahlbar. Für Nichtstudenten. Und die vierte kostet dann, glaube ich, ein bisschen mehr, weil die halt noch recht aktuell ist. Aber ja, im Prinzip ist es erstmal eine relativ klassische Krankenhausserie. Also du hast halt die Ärzte, du hast in jeder Folge irgendwie ein eigenes Thema für die Folge und hast aber eben auch wieder so einen übergeordneten roten Faden, nämlich der quasi, es gibt einen neuen Chefarzt sozusagen. Das ist der, jetzt weiß ich leider seinen Namen wieder nicht, hätte ich mich mal kurz vorher nochmal googeln sollen. Der spielt auch in Blacklist, den Ehemann von der Elizabeth.
Ich habe Blacklist nicht gesehen.
Ich habe leider Blacklist auch nicht gesehen.
Ja, ich weiß jetzt leider seinen Namen gerade nicht. Will jetzt aber auch nicht googeln. Jedenfalls, der wird neuer.
Wir blenden ein,
ja, das wäre cool. Niklas, ein bisschen Post-Production-Arbeit, ne? Komm, das machst du doch. Das machst du doch gerne immer.
Schön ganz viele Sachen fordern und Niklas genau. Muss dir dann
und jetzt Meteoriten.
Okay. Das Beste war, als Gerrit irgendwann mal Rauch gefordert hat. Das hat auch ein bisschen Arbeit gebraucht, aber der Rauch kam.
Aber
der
Rauch kam.
Ich fand's cool.
Fand ich auch gut.
Mir gefallen.
Ja. Also der wird halt neuer Chefarzt in diesem Krankenhaus New Amsterdam. Das Krankenhaus heißt New Amsterdam.
Ist das in Amsterdam?
Nee, das ist in New York, glaube ich. Und da halt auch eher in so, also meine ich jetzt nicht, dass ich mich das vertue, aber ich glaube ja. Und da halt auch eher in so einem, also es ist nicht das bestangesehenste Krankenhaus oder so, sondern eher so Mittelklasse. Und der will das halt wirklich komplett umkrempeln. Also der sagt halt, okay, in meinem Krankenhaus soll es nicht um finanzielle Sachen gehen. Es soll nicht darum gehen, wie wir hier Geld bekommen, von wem wir Geld bekommen. Ist mir alles scheißegal. Hier steht auf jeden Fall der Patient an Stelle 1. So, das ist so die Grundprämisse. Und das zieht sich halt so als roten Faden dadurch die erste Staffel durch. Und er krempelt halt wirklich ganz viele Sachen um oder entscheidet halt Dinge anders, als man sie normalerweise im Krankenhaus wahrscheinlich entscheiden würde. Und sagt halt, nee, ist mir egal, ich setze die Priorität jetzt einfach anders. Und das Ganze hat auch einen bestimmten Grund, warum er da auch so strikt ist in dem, was er macht. Er hat selber halt Krebs. So, und dann, das weiß halt die ganze Krankenhausbesatzung nicht, bis auf eine, die ihn halt auch quasi parallel behandelt. Und ja, aber das verursacht, glaube ich, in ihm so diesen Willen, nee, ich ziehe das jetzt einfach zu 100% so durch, wie ich mir das vorstelle. Und ist mir egal, wenn da Sponsoren, wenn...
Hat nichts zu verlieren.
Genau, er hat quasi so gesehen nichts zu verlieren. Also man bekommt jetzt noch nicht genau seine Prognose mit, also wie gut jetzt seine Chancen stehen, dass er das halt übersteht oder nicht. Aber man hat halt einfach diese Prämisse, er hat Krebs und man weiß nicht genau, wie das verlaufen wird, wohin das gehen wird. Und ich finde die Szenen tatsächlich, also die Folgen als solche, sehr gut, weil das wenig dieses Soapige hat.
Ja, das
wäre meine Frage. Ja. Genau, also klar, es gibt auch so Sachen, wo irgendwelche Geschichten zwischen denen halt sind. Aber es sind sehr, sehr viele, finde ich, sehr schöne Charaktere und sehr gute Geschichten, die mich wirklich auch berühren zum Teil. Also das fand ich sehr positiv. Ich habe das tatsächlich auch nur angeschaut, weil Ellie halt die geschaut hat und meinte, ja, die ist cool. Und dachte, ja komm, ist zwar normalerweise nicht mein Genre, aber ich schaue einfach mal rein. Mhm. Und dann überrascht gut.
Ist eine gute Laune-Serie oder eher so Richtung Drama?
Also es hat gute Laune-Momente, aber es geht auch oft in die eher ernsthafte Richtung. Schon
auch. Okay, also es ist jetzt auch kein bisschen Comedy oder irgend sowas?
Nein, es ist keine Comedy-Serie, nein. Also es hat natürlich Momente, die einfach, weil zwischen denen einfach witzige Sachen passieren, wo man so mit lächelt, weil man einfach Sympathie für die Charaktere hat. Ja. Aber jetzt ist es nicht auf Comedy ausgelegt, nein.
Okay. Ja, klingt nicht verkehrt. Ja, hast du mir ein bisschen schmackhaft gemacht, dafür, dass ich auch kein Ärzte-Serien-Fan bin, außer Scrubs. Aber das ist ja auch keine klassische.
Nee, genau. Und ich konnte halt so mit Grey's Anatomy und so auch nie was anfangen. Ich hab da auch mal vorher davon gesehen, das war mir immer so krass drüber alles. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sich das in den Staffeln weiterentwickelt, ne? Also ob die dem treu bleiben oder ob die irgendwann auch in dieses Soapige verfallen, das weiß ich natürlich nicht. Aber Staffel 1 kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also die macht bisher echt Spaß. Ich bin jetzt über Folge 10, 11 oder so. Und ja, finde ich, ist sehr gut gelungen.
Nice. New Amsterdam.
New Amsterdam,
ja. Netflix.
Genau, auf Netflix. Wie gesagt, die erste Staffel kostenlos.
Okay.
Ja. Was ist denn bei euch so das letzte gewesen, Tobi?
Das
Film letzte. Oder Serie? Oder,
ja. Zum Thema das letzte, danke. ich hatte jetzt noch zwei Sachen mitgebracht, die aber beide eher Richtung Trash gehen. Ist ja auch aber interessant. Aber ja, hin und wieder hat man ja Bock auf sowas. Das wäre zum einen The Suicide Squad. Also die Neuverfilmung oder der zweite Versuch, sage ich mal, von Suicide Squad, wo es ganz grob darum geht, dass ein paar Verbrecher mit Superheldenfähigkeiten genutzt werden, um für gute Taten genutzt werden sollen. Und dann so ein, irgendwie so eine Mannschaft formen und dann, ja, gibt's auf die Fresse. Man kann es nicht anders sagen. Es ist vollkommen drüber. Also auf so einem Trash-Level, wo du einfach nur denkst, okay, hui. Aber es ist irgendwie auch damit lustig.
Aber das heißt, es will auch Trash sein.
Es will definitiv Trash sein. Versucht nicht irgendwie ernst zu sein. Nein, es ist einfach nur teilweise übertrieben brutal und so ein Stuff. Wie man das halt kennt, auch von Suicide Squad schon, der aber ja sehr gefloppt ist. Zu Recht. Aber macht auf jeden Fall Spaß, den mal zu gucken, einfach weil es ein amüsanter Action-Film ist. Es ist verarscht zum Teil auch irgendwie so ein bisschen diese ganzen Avengers Superhelden-Filme und sowas. Und das macht Laune. The Suicide Squad.
Hat der dieselbe Storyline wie der erste und ist quasi dann, oder ist der komplett losgelöst?
Komplett anders. Also das Einzige, oder Harley Quinn gibt's und so ein paar andere, glaube ich, auch noch. Aber insgesamt komplett losgelöst, ja.
Das ist schon faszinierend, ne, dass sie den nochmal gedreht haben, quasi. Also, auch wenn es ein anderer Film ist, aber.
Ja, das lag aber daran, dass der erste war ja eine Katastrophe.
Ja.
Und der Regisseur wollte den halt ganz, ganz anders machen und wurde da von den Produzenten halt immer gesagt, nee, so nicht.
Das ist James Gunn?
Bin ich nicht 100% sicher. Kann gut sein.
Hatte ich irgendwie so im Hinterkopf.
Müsste man eigentlich auch wissen. Aber müsste ich auch nochmal nachgucken.
Das war's für die Post. Wir brauchen den Faktencheck.
Wir brauchen einen Faktencheck.
Ich weiß nicht, ob wir den wirklich haben wollen, weil sonst werden wir alle fünf Minuten unterbrochen durch so einen roten Buzzer.
Ja. Naja, auf jeden Fall.
Hart aber falsch.
Hart aber falsch. Ja. Auf jeden Fall kam da sehr viel Fan-Shitstorm und auch Unterstützung, dass der den so machen darf, wie er möchte. Und dadurch kam das halt zustande, dass der den tatsächlich nochmal so machen durfte, wie er möchte. Das
ist interessant, ne? Da gibt es ja eine Parallele zu Justice League, oder? Das war doch bei Justice League ähnlich mit Zack Snyder.
Ja, aber da gibt's ja auch nur den Snyder Cut. Da gibt's ja keinen neuen Film.
Aber ist der Snyder Cut nicht? Also ich habe ihn tatsächlich nicht ganz gesehen. Ich habe ihn einmal angefangen und dann habe ich mir gedacht, okay, Niklas, was machst du mit der Zeit in deinem Leben? Aber weil der dauert 4 Stunden oder sowas. Und wenn du das erste Footage schon mal gesehen hast, dann irgendwie hat's bei mir nicht getriggert. Aber ist ja schon ein anderer Film, ne? Also der hat ja schon viel anders geschnitten.
Ja, ja, aber The Suicide Squad ist ein komplett anderer
Film. Ja, okay.
Also
okay,
da ist keine Szene gleich.
Ja.
Auf dem Level. Ja. Ja, ist, wenn einen das interessiert und jemand Bock auf Trash hat, ja, sonst aber einfach die Finger davon lassen. Ist halt so ein bisschen Pacific Rim-Style, so einfach drüber.
Was würdest du dem geben?
Ja, ich hab dem nur, ich hab ihm 2 oder sowas gegeben.
Ah, krass, weil ich bin, anscheinend ist, scheint der echt nicht verkehrt zu sein, weil ich habe gesehen, dass Christoph den auch gesehen hat und 4 Sterne verteilt hat. Und das macht er nicht oft.
Deswegen, ja, ich tue mich schwer, Trash-Filmen eine ernsthafte Wertung zu geben.
Ach so. Also,
ja, oder wenn es Trash ist, ja.
Für das, was er sein will.
Für das, was er sein will, macht er alles richtig. Kann man, oder fast alles. Ja. Okay. Aber wenn ich dem jetzt 4 Sterne gebe und den besser bewerte als The French Dispatch, dann wäre das einfach, würde ich mich auch nicht gut fühlen.
Verstehe ich.
Ja, so, viel gelabert. Niklas, was hast du noch? Du hast ja massig gesehen.
Ja, da habe ich wieder was gesagt. Ne? Also ich habe halt sehr viel Wes Anderson geguckt jetzt in den letzten Tagen. Ich habe nochmal Darjeeling Limited geguckt. Ich habe nochmal Moonrise Kingdom geguckt. Ich habe zum ersten Mal Fantastic Mr. Fox geguckt. Kann man alle empfehlen, sind alles gute Filme. Allerdings gehe ich jetzt mal davon weg, weil über French Dispatch haben wir schon geredet. Ich habe gestern vorgestern bin ich auf eine relativ alte Doku von 2013 von 2 Zwillingen gestoßen, die von Berlin nach Shanghai geradelt sind. Die Doku heißt Berlin to Shanghai. Gibt es komplett bei YouTube, 2 Stunden lang. Und das Faszinierende ist, ich bin da hängen geblieben bei einer üblichen YouTube-Orgie, kann man sagen.
Ja.
Also bin da einfach drauf hängen geblieben wegen dem Algorithmus. Und normalerweise, dann guckst du ja kein 2-Stunden-Video an, ne? Also, aber tatsächlich hat mich das direkt so interessiert, dass ich zugegebenermaßen zuerst so eine 1/2 Stunde und dann musste ich weg, weil wir ins Kino gegangen sind tatsächlich. Und dann habe ich abends noch den Rest davon geguckt, weil das super spannend war tatsächlich. Es gibt's ja jetzt mittlerweile häufig solche Reiseberichte, sage ich mal. Aber das Besondere bei denen fand ich zum einen, dass sie eine gewisse Dynamik zwischen diesen Zwillingen haben, weil die sind tatsächlich, hatten sich so ein bisschen auseinandergelebt und haben dann gesagt, so, okay, jetzt um so re-zu-connecten, fahren wir zusammen mit dem Fahrrad nach Shanghai, was schon hanebüchen ist. Aber tatsächlich haben sie das dann auch komplett dokumentiert und sieht für 2013 auch erstaunlich gut aus alles. Ist trotzdem natürlich Indie-Film, ne? Also nicht professionell produziert. Aber es ist schon faszinierend, also gerade wenn die da so durch Kirgisistan radeln oder durch Kasachstan, da durch irgendwelche Wüstengurken oder sowas und gerade wenn sie zu so Zollgrenzen kommen, wo die nicht wissen, ob die noch reinkommen, weil das Visa abgelaufen ist, dann haben sie nur noch 3 Tage und müssen irgendwie 500 Kilometer radeln oder sowas und du denkst dir, ach du Scheiße, und dann kriegt einer Fieber, dann kriegt der andere Fieber und die sind irgendwo in der Wüste und müssen dann irgendwie zu einem Krankenhaus trampen oder sowas und denkst dir so, boah, Leute, ey, das
aber ist, es wirkt realistisch dabei oder wirkt das so inszeniert, um Spannung zu erzeugen?
Nee, das wirkt überhaupt nicht inszeniert, finde ich nicht. Also hier und da.
Das überhaupt nicht.
Es gibt nämlich bestimmt 3 oder 4 Szenen, die heißen Paul und Hannes. Und es gibt 3 oder 4 Szenen, wo dann irgendwann wieder die Kamera angeht, so, ja, Hannes und ich haben uns wieder gestritten.
Ja.
Weil die sich ja teilweise hardcore auf den Sack gehen, weil sie beide so Dickköpfe sind. Aber ich fand es sehr interessant und ich hatte Spaß dabei, das zu gucken tatsächlich und ist auch irgendwie schön, immer zu sehen, wenn man sieht, wie Leute sowas dann schaffen und erreichen und was sie alles überwinden müssen. Und das sind tatsächlich keine kleinen Hindernisse teilweise.
Mhm. Ja, das glaube ich. Das fand ich so cool, als wir in Norwegen waren. Kurzer, komplett Swing zur Seite. Ja. Hat jetzt nichts mit Filmen zu tun, aber da wir waren ja in Norwegen 2 Wochen zelten. Und da haben wir an einem Fluss, da war halt einer mit so einem Wohnwagen, der hatte so ganz viele Landessticker hinten drauf. Und er hat da auch seine Wäsche gewaschen im Fluss und so. Das war zufälligerweise halt ein Deutscher. Und da haben wir uns tatsächlich so kurz ein bisschen mit dem unterhalten. Und der meinte auch so, ja, also er machte das dann irgendwie schon seit ein paar Jahren oder so. Dass der
schon ein Jahrzehnt.
Ja, schon lang auf jeden Fall. Also der hatte auch an seinem Wohnwagen alles dran, so mit Kanus und also komplett Ausstattung. Ja,
ich erinnere mich an das Auto.
Und so Self-Bild war das irgendwie eher.
Also
war
nicht
so ein Wohnmobil.
Genau, so nee, das war so alles selber gefühlt, so dran gebastelt und so. Das allein war schon ganz interessant, aber ich fand vor allen Dingen halt, weil du gerade meinst, mit diesen Hindernissen überwinden und dass es da Schwierigkeiten gibt, auch mit Landesgrenzen, dass er halt auch meinte, viele dieser Trips, die er jetzt schon gemacht hat, könnte er heute gar nicht mehr machen. Weil die Gebiete einfach zu unsicher sind oder weil du eben gar nicht mehr ins Land rein dürftest, einfach so mit dem Wohnmobil durchfahren. Also ja, das hat sich auch ein bisschen verändert. Also es war halt gerade viel so diese östlichen Gebiete, wo er da halt komplett durchgefahren ist. Also
ja, auf jeden Fall. Also in dem Film ist auch zum Beispiel ein großes Thema, ob die nach Tibet reinkommen oder nicht. Ich will es jetzt nicht auflösen an der Stelle, aber das ist schon spannend auch, weil denen geht auch ordentlich die Luzi vorher, bevor die da in die Grenze kommen. So. Also das siehst du denen noch an tatsächlich. Oh, das ist halt krass, ne? Wenn du dann so Bilder siehst, wo die da tatsächlich in so einer kasachischen Wüste, wo einfach 500 Kilometer nach links und rechts gar nichts ist, die fahren mit ihren komplett zugepackten Fahrrädern da und dann rennen auf einmal da so Pferde über die Straße und so weiter. Das ist schon geil. Das ist schon richtig nice.
Liegt dir denn mehr Wert auf die beiden Brüder oder mehr auf die Natur? Oder beides?
Ist so 50-50, aber ich würde sagen, tatsächlich ist es schon, ja, also ich meine, du musst dir vorstellen, die beiden filmen das halt auch alles nur, ne, weil die haben ja kein Kamerateam dabei. Und natürlich ist es so, dass du quasi mit den beiden dann auch die Natur so kennenlernst und so weiter. Und deswegen ist aber auch die Naturaufnahmen sind jetzt nicht komplett crazy. Also die sind halt einfach nur das, was man persönlich sehen würde, so. Dann auch so ein, und nicht irgendwelche krassen Drohnenshots und so riesige Gebirgsketten von oben oder sowas, so. Aber trotzdem fantastische Naturshots. Aber man ist schon close an den Zwillingen da dran.
Aber das finde ich ja auch okay. Also ich fände es dann auch wieder zu drüber, wenn ich jetzt da dauernd irgendwelche Drohnenshots von denen sehe oder so. Da würde ich mir denken, ja gut, das ist halt doch alles wieder sehr aufgezogen und inszeniert. Ja. Und so hat man vielleicht eher das Gefühl, gut, die haben halt einfach 1-2 Kameras mit dabei und ne, also es wirkt dann wahrscheinlich ein bisschen authentischer auch einfach.
Ja, die Jungs sind auch hart im Leben, muss man ehrlich sagen. Also haben teilweise nichts mehr zu essen oder sowas und grillen sich dann Heuschrecken und sowas. Also die sind auch nicht jetzt von der zimperlichen Sorte gewesen, tatsächlich.
Darfst du wahrscheinlich auch nicht.
Nee, da kommst du nicht weit. Da kommst du nicht bis nach Russland, wenn du zimperlich bist.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Nice, was würdest du geben?
Ist zwar schwer
einzuschätzen.
Aber ja, aber ich habe für das, was er sein will, habe ich ihm 4 von 5 Sternen gegeben, tatsächlich. Weil ich das einfach... Oh, wow. Ja. Also okay. Ich fand das einfach dafür, was es ist, fand ich super. Also alleine der Punkt, dass ich da einfach so kurz dran hängen geblieben bin und dass wir dann 2 Stunden interessiert angeguckt habe, das sagt schon alles aus eigentlich.
Berlin ja, das ist cool. Shanghai,
wie hieß der? Berlin to Shanghai, also okay. Berlin 2 Shanghai. To. Ah, okay. Genau, gibt's auch bei Letterboxd, aber gibt's bei YouTube komplett umsonst.
Okay, cool. Watchlist.
Ja, genau. Klingt gut. Klingt nice auf jeden Fall.
Marshall, du bist wieder dran. Hast du noch was? Oder habe ich dich aber gerade
kalt erwischt? Ja, muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Also schwierig. Ich glaube so spontan gerade nicht. Wenn einer von euch gerade noch was direkt spontan hat, darf er gerne vor euch überlegen in der Zeit nochmal. Habe ich nämlich die ganze Zeit über nicht gemacht.
Ja, man hört ja auch zu.
Ja, ja.
Ja, ich hätte sonst fix so eine halbe Empfehlung, wenn man in diese Richtung es mag. Ich hatte Free Guy geguckt.
Ah, jo.
Mit Ryan Reynolds auf Disney Plus, glaube ich. Mhm. Wo es ganz grob darum geht, also Ryan Reynolds ist ein NPC, also ein Nicht-Spielcharakter in einer Spielewelt, die so ein bisschen so Richtung GTA, würde ich sagen, geht. Und entwickelt mehr oder weniger ein Bewusstsein. Und man sieht das so aus seiner Rolle mehr oder weniger. Und dann geht es so, also durch künstliche Intelligenz haben das irgendwelche da reinprogrammiert. Und dann geht es so um die reale und nicht reale Welt. Und der ist ein bisschen auch drüber mal wieder, aber er ist lustig, finde ich. Also Ryan Reynolds macht das cool, also gerade er trägt das Ganze, so ein bisschen Deadpool-Style-mäßig. Und wenn man den mag, also als Schauspieler, sag ich mal, und sowas wie hieß nochmal dieser eine Film von Steven Spielberg, Ready Player One, glaube ich, ne?
Mhm, ja.
Also der hat so einen ganz ähnlichen Stil wie der, würde ich mal behaupten.
Oh. Aber das ist cool, weil den mochte ich eigentlich gerne, muss ich sagen.
Ist aber nicht so gut wie der.
Ja, okay.
Aber ist im Nachhinein weiß man auch im Nachhinein genau, was passiert, wo das Ganze hingeht und so. Aber es ist es sind ein paar coole Ideen drin und das macht irgendwie Spaß, gerade wenn man jetzt mal hin und wieder irgendwas gezockt hat. Also gerade für Zocker ein cooler Film.
Das werde ich mir, glaube ich, mal gönnen tatsächlich. Geil. Klingt ganz amüsant eigentlich.
Ja, aber ich hätte mir jetzt auch nur so 2 oder 2,5 gegeben.
Ja, gut, okay. Aber man braucht ja auch mal so Filme.
Das ist halt der Punkt. Ne?
Eben, man kann sich ja nicht immer wirklich diese Zeit und auch diese Hirnkapazität nehmen, um zu sagen, so und jetzt 2 Stunden Drama. Ich habe da manchmal richtig Bock drauf, aber manchmal denkst du auch so, boah, jetzt einfach irgendwie was ein bisschen Unterhaltsames, Stumpfes, Witziges, keine Ahnung, und dann sind so Filme vielleicht genau das Richtige. Hm? Mir ist doch noch was eingefallen.
Nice.
Was du empfohlen hattest sogar, Tobi, glaube ich, bei Instagram vor ein paar Wochen. Weiß ich nicht. Die Serie Invincible.
Ah jo, ja.
Genau, ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber gesprochen hattet hier. Das hatte ich schon mal.
Kurz,
schon mal,
aber kannst du ja ruhig gerne nochmal anreißen.
Dann mache ich es wirklich nur nochmal kurz, damit sich das nicht so sehr doppelt. Aber Invincible, wieder eine Superhelden-Serie in Comic-Style, ne? Also nicht real verfilmt. Und ich würde mal sagen, die Leute, die The Boys geil finden, die werden Invincible auch sehr nice finden. Also ja, die erste Folge, die catcht einen. Also es beginnt, man muss die erste Folge komplett gucken, sagen wir es mal so. Mhm. So, weil am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch und dachte so, okay, irgendwie, ich bin noch nicht so abgeholt. Aber es holt einen dann noch ab. Es holt einen eindeutig ab. Und ich fand es wirklich sehr cool, unterhaltsam, kurzweilig zum Anschauen. Also und dabei sind die Folgen ja gar nicht mal so kurz, glaube ich. Ne? Ich glaube, eine Folge da ist sogar... länger.
40 Minuten oder so. Ich hätte das so weggebinged. Ich könnte nicht mehr sagen, was...
Ich hätte jetzt auf 20 getippt, aber
ich meine nämlich, dass die Folgen länger waren. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich dachte, die wären länger gewesen. Und da gibt es die erste Staffel bei Amazon Prime auf jeden Fall. Kostenlos. Gibt auch bisher, glaube ich, nur die erste Staffel, oder?
Ja, aber es soll ja irgendwie eine zweite kommen. Also es wäre auf jeden Fall Material auch dafür da.
Ja, das stimmt.
Vielleicht sollte man erwähnen, dass... ist zwar Comic-Style-mäßig ist, aber vielleicht ein bisschen brutal ist. Also die hat zu Recht vielleicht ab 18 oder irgendwie.
Ja, das sollte man eventuell tatsächlich dazu sagen. Also ist jetzt keine Happy Family-Serie. Dafür nicht geeignet, sondern die ist schon relativ brutal und an einigen Stellen explizit, würde ich mal sagen. Also
ja,
da sollte man schon ab 18 ist schon gerechtfertigt, denke ich. Mhm. Aber ist, wie gesagt, ist trotzdem sehr gut gemacht. Es war mir aber auch nicht, weil ich finde es auch teilweise, wenn es zu krass ist, finde ich es auch schwierig, weil dann, weiß ich nicht, ich habe dann irgendwann so einen Ekelfaktor, wo ich einfach sage, das brauche ich jetzt nicht, das ist mir einfach...
Das war nicht der Fall.
Zu viel Blut, zu viel... Es tänzelte teilweise an der Grenze.
Ich wollte schon sagen,
ja. Aber es war ja auch nicht durchweg so.
Ja.
Also, ich fand zum Beispiel jetzt bei The Boys gegen Ende war es sehr viel Brutalität auch, gefühlt immer mehr. Mhm. Das war mir dann auch schon fast zu krass. Aber ich finde bei Invincible, du hast diese Momente, ja, eindeutig, aber das ist ja nicht die ganze Zeit über so.
Ja.
Also da gibt's schon auch einiges dazwischen noch und also mir war es da auf jeden Fall nicht zu viel und ich würde sagen, ich bin da schon eher anfälliger, wenn es dann zu krass wird, dass ich sage, oh nee.
Okay.
Also zu splattermäßig wird. Mhm. Aber ja, es ist schon ein bisschen was da. Das stimmt schon.
War so ein Tröpfchen Blut irgendwo.
Ja.
Ja. Nice. Was Wertung?
Würde ich glaube ich so 3 ungefähr geben.
Okay.
Ja. Ich glaube, ich habe dir mehr gegeben tatsächlich.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, also es ist für mich ein Genre, was ich so mal gucken kann. Und dann finde ich das auch ganz cool.
Ja. Aber dann ist irgendwie auch abgehakt, finde ich.
Ja, genau.
Eine Serie.
Genau. Also. Ja, deswegen 3 ist, glaube ich, für mich persönlich schon eine ganz gute Wertung für die Serie.
Schlinklas, du hast sicherlich noch was.
Schnobi. Schnobi. Ich habe mir noch mal ein bisschen Mads Mikkelsen gegönnt.
Ah, ja.
Und zwar aus den dänischen tatsächlich Gefilden. Nämlich einmal habe ich geguckt, Die Königin und der Leibarzt. Und einmal habe ich geguckt, Kohlhaas, die Legende von, weiß nicht, so ein Mittelalterfilm.
Das ist richtig spannend, weil ich bin ja großer Mads Mikkelsen-Fan, aber die habe ich beide noch nicht gesehen.
Genau das habe ich mir
nicht gehört.
Genau das habe ich mir nicht auch gedacht. Gibt es beide bei Prime. Ich glaube, zumindest Kohlhaas muss man kaufen. Aber sind dänische Filme und trotzdem nicht besonders alt. Also die sind irgendwie von 2013 oder 14 oder sowas.
Ach was.
Und zunächst einmal zu Die Königin und der Leibarzt. Das ist eine Geschichte von tatsächlich dem dänischen Königshaus. Zur Zeit der Aufklärung, da war anscheinend Dänemark, war mir nicht so bewusst, eher so die letzten, die noch so auf die alten royalen Systeme so verlassen haben. Und da wurde eine britische Prinzessin jetzt eingeheiratet an den neuen König, der irgendwie Christian der Siebte heißt oder sowas. Das ist Alicia Vikander, die dann aus England da rüber geschippert kommt. Und sie stellt halt relativ früh fest, dass ihr neuer Gatte, den sie natürlich vorher nicht kennengelernt hat, wie das früher so war, ne, nur so ein komisches Bild in so einer Kartusche bekommen hat, dass der ein relativ schwieriger Typ ist, weil der so, ja, heutzutage würde man uns wahrscheinlich Asperger nennen oder sowas, aber auf eine sehr komische Art und Weise, ne? Und man kann sich vorstellen, dass wenn ein König sowas hat, das teilweise seltsame Auswüchse nimmt. Und dann tatsächlich geht es darum, dass dieser Christian der Siebte dieses Asperger, was bei ihnen teilweise halt auch in manischen Ausbrüchen und sowas endet, behandeln lassen will von einem Arzt, einem Leibarzt. Und das ist ein Deutscher tatsächlich, gespielt von Mads Mikkelsen. Genau. Der ist der. Genau, und der findet halt eine gewisse Art und Weise, mit dem Christian König da ganz gut umzugehen. Steht am Anfang auf Kriegsfuß mit der Königin und dann fängt der Film an, sagen wir mal so, ja. Und was dann ganz interessant ist tatsächlich, dass er einen Zugang dazu findet und dadurch auch einen Zugang zur Macht. Denn es ist tatsächlich so, dass er eine sehr einflussreiche Person dann wird am Hof. Und ja, es ist ein sehr langer Film tatsächlich, also er dauert über 2 Stunden, ist teilweise, also ich würde sagen, die ersten 2 Drittel sind gut, spannend, aber das Pacing ist halt irgendwann nicht, da muss man schon ein bisschen Käffchen mitbringen und vielleicht sich auch eine Pause gönnen bei dem Film. Der ist nicht schlecht, den kann man sich gut geben und ist tatsächlich auch, wenn man gerade so Periodenfilme mag, die ja so schon sehr kostümlastig sind und so weiter, ist gut gemacht, also sehr, sehr gut produziert. Ist keine absolute Empfehlung von mir, aber wenn man Mats mag, und dann kann man sich das immer gut geben. So. Und die Alicia Vikander sieht jetzt auch nicht verkehrt aus.
Hat das den üblichen dänischen Stil, also so wie Adams Äpfel oder dänische Delikatessen, ist das auch in diesem...
Ist nicht satirisch, also Adams Äpfel ist ja schon, hat ja so seinen ganz eigenen Humor. Nee, es ist tatsächlich eher klassisch historischer Film,
okay,
würde ich sagen. Also ich hätte tatsächlich auch nicht unbedingt vermutet, dass der dänisch ist, als ich den Film gesehen habe. Ja. Ja, und dann habe ich noch die Legende von Kohlhaas geguckt, was irgendwie eine dänische Volksgeschichte ist anscheinend, über einen Bauern oder einen Pferdezüchter tatsächlich, dem Unrecht getan wird von seinem Lord oder Graf oder Baron oder wie auch immer sich der da gerade schimpft. Genau, und der nimmt nämlich als Zollgabe, glaube ich, einmal Pferde von ihm und soll die eigentlich zurückgeben nach einem gewissen Zeitpunkt, aber hat die so scheiße behandelt, dass sie nichts mehr wert sind. So, und dann sagt Kohlhaas, Mads Mikkelsen, so geht das aber nicht hier. Jetzt rebelliere ich aber richtig. Und
jetzt rebelliere ich aber richtig.
Ja, aber richtig. Aber er rebelliert auch richtig. Also, das ist dann so ein bisschen eine Robin Hood-Geschichte, sage ich mal. Ja, also der sammelt dann seine Recken zusammen und dann wird da auch mal das ein oder andere Schlösschen angezündet. Der Film ist allerdings, am Anfang habe ich wirklich gedacht, der ist grauenhaft geschnitten teilweise in den Kampfszenen. Also du weißt überhaupt nicht, was passiert und super viel zu dunkel und erkennst gar nichts. Also ich hätte ein paar handwerkliche Mängel an dem Film. Der hat ein paar ganz interessante Ideen, weil dann geht es darum, welche Gewalt ist berechtigt, wann muss man aufbegehren, wann sollte man eher verhandeln. Denn Kohlhaas versucht es tatsächlich auch gerichtlich dagegen vorzugehen und so weiter. Scheitert natürlich im System. Aber ich würde ihm ein paar handwerkliche Abzüge geben, tatsächlich dem Film. Aber kann man trotzdem machen. Gerade wenn man sich mal nochmal ganz gerne angucken will, wie Mads mit einem Bogen und einem Schwert irgendwie durch die Lande zieht.
Das will ich mir sowas von angucken.
Ja, ja, ich bin da sehr auf deine Meinung gespannt, so, weil gerade hinten raus wird er dann doch besser, fand ich, und interessanter. Und interessant auch, weil das scheint irgendwie auch eine wahre Geschichte zu sein, zumindest auf wahren Begebenheiten, weil dann kommt noch Martin Luther um die Ecke und so weiter, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, aber der war da auch irgendwie involviert. Und ja, ist interessant. Ich glaube, tatsächlich noch interessanter, wenn man sich ein bisschen mit dänischer Geschichte auskennt. Also für mich war das halt so etwas, habe ich noch nie gehört von der Geschichte. Aber ja, kann man sich geben, ist bei Prime, muss man vielleicht kaufen, bin ich mir gar nicht ganz sicher.
Wie hieß das? Kohlhaas?
Kohlhaas, ja.
Kohlhaas.
Okay. Wird das geschrieben? Tatsächlich? Weil
wenn ich glaube, C-O-L-H-A-A-S. Aber den findet man, wenn man nach Mads Mikkelsen sucht.
Ja,
also,
ja, das denke ich mir.
Das ist auch so ein typisches Bild, wo er schön mit dem Schwert am Rücken irgendwie da in der Wildnis steht. Also das.
Es gibt noch irgendwie so einen Film von Mats auch, den habe ich auch nicht gesehen. Da spielt auch so ein Wikinger-Typen.
Valhalla Rising.
Ja.
Mit Nicholas Winding Refn.
Hast du den gesehen?
Von Nicholas Winding. Ja, habe ich gesehen, ja.
Und wie?
Der ist. Also Valhalla Rising ist ein richtig cooler Film. Aber du musst halt Refn mögen, weil der ist tatsächlich, gefühlt wird da kein Wort gesagt in dem ganzen Film. Der ist sehr künstlerisch, sehr brutal, sehr dreckig, der Film. Der ist schon cool. Also ich habe Valhalla Rising das letzte Mal vor ein paar Jahren gesehen, das ist schon eine Weile her, aber ich habe den sehr cool in Erinnerung.
Okay, weil den habe ich auch nie gesehen und irgendwie finde ich Mads Mikkelsen in so einer Rolle halt.
Ja, voll, ja,
das ist spannend.
Ja, ich habe Mads Mikkelsen auch nie so bedrohlich gesehen wie in Valhalla Rising.
Okay.
Also, da ist er so ein stummer Kämpfer, der ich glaube, der sagt kein Wort in dem ganzen Film. Also dafür hat der Refn ja auch so einen Touch, ne? Der Ryan Gosling sagt ja gefühlt in Drive auch kein Wort. Aber und in Only God Forgives sagt niemand ein Wort.
Auch, ja, ich würde sagen, das auch.
Ja, aber es ist halt Refn und es funktioniert für mich. Aber ich glaube, es funktioniert nicht für jeden tatsächlich.
Mhm. Aber das heißt, summa summarum können wir sagen, wir empfehlen Filme mit Mads Mikkelsen einfach mal ganz generell.
Ja, obwohl das sind beides nicht, Kohlhaas und Königin und der Leibarzt sind beides nicht Top-Filme, würde ich sagen. Also,
ja.
Ich meine, und nur Mads Mikkelsen als Empfehlung zu nehmen, habt ihr Polar gesehen?
Ja. Ja, okay, ja. Den auslassen.
Ja. Und das versteht man, ich verstehe es
nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht, weil das der macht der schon immer sehr solide Sachen, teilweise auch sehr, sehr gute Sachen.
Ich glaube, der macht einfach gerne Filme und der weiß nicht immer, was dabei so rauskommt.
Weil Polar fand ich auch echt ein Griff in die Tonne auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ja, der ist schon einer der Nummer 1.
Wahrscheinlich wollte er auch mal in diese Netflix-Eigenproduktion-Schiene rein irgendwie. So zukunftsträchtigerweise.
Ach so, ja.
Aber nicht mit dem Film, das war auf jeden Fall.
Ist auch ein dänischer Film, glaube ich.
Also Polar kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen.
Ja, ebenfalls. Mhm. Ja, nice.
Aber cool, gib mir auf jeden Fall neuen Input ein bisschen. Also auch wenn du sagst, sind keine Top-Filme, aber trotzdem, glaube ich, sind das Filme, die mich generell interessieren könnten.
Falls du es nicht findest, bei Letterboxd habe ich die auf jeden Fall drin, also dann findest du das spätestens.
Wie aktiv bist du
bei Letterboxd? Ich in Letterboxd. Das heißt?
Achso.
Kein Problem.
Nice.
Ich finde da alles.
Ja. Gut. Ja, cool. Dann würde ich sagen.
So, schon abrappen, ja.
Ja, war doch.
Ja.
Ja. Schön rund.
Schön rund.
Auf jeden Fall. Von daher.
Rappen wir das hier ab.
Rappen wir das hier ab.
Abonnieren und liken, ja. Wenn ihr Bock habt.
Ja?
Ja, Freundchen.
Schönen Tag noch und rap.
Rap.